Ludwig-Hofacker-Vereinigung ist ja auch nicht Allianz, keine Lebensversicherung, sondern die evangelische Allianz, die Bruderschaft aller derer, die Jesus Christus lieb haben und die ganze Bibel als Wort Gottes achten und ehren. Und da freuen wir uns jetzt besonders, dass Direktor Kurt Schäfer, der Leiter des großen Diakoniewerks Bethesda der Methodistischen Kirche, zu uns sprechen wird mit dem Thema Jesus kann das Leben neu machen. Liebe Bruder Schäfer.
Zu unserem Thema allein Jesus kann ein Leben neu machen. Lese ich den einen vorgesehenen Vers, wir haben ihn auch im Programm. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wo in aller Welt gibt es wirklich etwas Neues unter der Sonne? In kleinen schweizerischen Städtchen Solothurn an der Aare gelegen, sehen die Einwohner dieses Städtchens ein launisches Liedchen. Ich hatte einen ganz bestimmten Seereim. Diesen Seereim heißt es allemal, es ist immer so gut, es ist immer so gewählt. Da ist in einer Strophe die Rede von der Aare, die da vorbeifliegt, im Wunderland hinunter. Und dann heißt es, aber was ist dabei? Es ist immer so gut, es ist immer schon so gewählt. Und dann kommt eine Strophe, da ist die Rede von den Tauben, die an der Fassade des allehrwürdigen Gotteshauses sitzen und ihre unerwarteten Wünsche auf die Besucher herunterfallen lassen. Aber was tut, es ist immer so gut. Es war schon immer so. Das heißt also, was tut sich eigentlich Neues in der Welt? Das Wasser fließt steigt ab und rechts bleibt rechts, es ist immer so erschienen. Ja. Und das ist ganz bestimmt nicht nur in Solothurn so. Das ist in der ganzen Welt so. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, es ist alles neu geworden. Selbst wenn man das Wörtlein alles weglässt, weil in den besten alten Handschriften dieses Wörtlein tatsächlich nicht drin steht. Aber wo kommt dieses Neue denn, das da geworden sein soll? Wo kommt denn das eigentlich wirklich vor? Wir Christen haben keine Probleme zu glauben, dass unser Herr einmal alles neu machen wird, wie es in der Offenbarung heißt. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie es Petrus sagt im 5. Kapitel seines 2. Buches. In Ordnung, aber die Frage ist doch, was kommt denn an Neuem schon vor dem neuen Himmel und vor der neuen Erde? Das ist doch das Problem, was uns umtreibt. Hier ist alles neu geworden. Das klingt ja fast wie ein Märchen. Ja, wie ein Märchen kam es doch auch den Jüngern vor, als sie damals die Frauen hörten am ersten Ostertag, die da kamen und ihnen die Botschaft des Engels verkündigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da dünkte es sie, heißt im Evangelium, als wären Märlein. Aber als der Auferstandene ihnen dann selber begegnete, da merkten sie auf einmal, es sind keine Märlein. Das ist das Neueste, was es wirklich gibt auf dieser Erde, seit der Erschaffung der ganzen Welt. Dieser auferstandene Herr, das ist neue Schöpfung, dass ein toter Körper nochmal wiederbelebt wird, dass einer nach seinem irdischen Abzeiten noch einmal für kurze Zeit das irdische Leben zurückkehrt, das hat es hier und dann schon mal gegeben. Wir haben in der Bibel 3 Totenerweckungen im Alten Testament und 5 Totenerweckungen im Neuen Testament. Also das gab es schon nie und dann mal. Aber dass ein Toter aufersteht in einer unsterblichen, herrlichen Auferstehungsleistigkeit, die kein Tod und kein Vergehen mehr anpassen kann, das hat sich dahin noch nie gesehen. Darum nennt die Bibel ihn den Erstling, auch in diesem Sinn den Erstling. Das ist schon wirklich neue Schöpfung. Aber gut, wenn jetzt manche denken, das akzeptieren wir ja. Im Blick auf den Auferstandenen, im Blick auf das Ostergeschehen, haben wir keine Schwierigkeit, das zu akzeptieren. Es ist ein neues, es ist alles neu geworden. Aber unser Problem ist doch das andere. Wo sehen wir für uns das Neue? Heute und hier und jetzt, wo sehen wir es in unseren Gemeinden? Wo sehen wir es in unserem eigenen Leben? Das ist doch, liebe Brüder und Schwestern, die Anfechtung, die wir sehen, die uns manchmal umtreibt. Dass wir dieses Neue nicht sehen, denn das ist doch das, was uns Brüder und Schwestern manchmal mit tiefem Kummer in einer stillen Stunde anvertraue, in der Seelsorge, ich sehe so wenig von diesem Neuen an mir, von diesem Siegesleben, von diesem Überwinderleben, von Geduld und Liebe in meinem Leben. Wo ist das denn? Wenn wir hören und sagen, Jesus allein kann das Leben neu machen, dann muss uns klar sein, um was es da eigentlich geht. Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn Paulus sagt, neues Leben, dann meint er eine neue Schöpfung von Gott her. Und wenn wir sagen, neues Leben, dann meinen wir Heiligung. Und das sind zweierlei Dinge. Das muss ich falsch verstehen. Ohne Zweifel redet die Bibel von Heiligung. Sie redet hier oft, sie redet hier intensiv davon. Aber sie redet nicht hier an dieser Stelle davon. Hier ist der Einstieg zur Heiligung gegeben. Allerdings, wenn der Einstieg versäumt wird, wenn das nicht an, dann ist auch die Heiligung viel, wie bei vielen Christen leider. Hier geht es um die Wurzeln der Heiligung. Wenn wir hören, nur Jesus kann ein neues Leben schaffen, kann ein Leben verändern. Und dann denken wir daran, dass er uns schlechte Verhaltensweisen abnimmt und dass er uns neue, gute Lebensprinzipien einpflanzt. Paulus denkt zunächst einmal etwas ganz anderes. Er spricht tatsächlich ganz bewusst in diesem ganzen Kapitel von der Kreuzigung Jesu Christi und von der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist für ihn nicht nur theoretisch, theologisch, sondern auch ganz praktisch die Wurzel, die Ausgangsbasis zur Heiligung. Darum müssen wir noch einen Augenblick dabei bleiben. Wenn Sie der Tod Jesu Christi ist etwas völlig anderes als der Tod irgendeines anderen Menschen auf dieser Welt. Aber Paulus sagt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Nicht, denn überlegen Sie sich einmal, was das heißt. Wenn einer gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Wenn ein Feuerwehrmann die Insassen eines Altenheims aus dem brennenden Haus rettet und dabei sein Leben verliert, dann gilt da auch, es ist einer für alle gestorben, aber es ist absolut nicht so, sind sie alle gestorben. Und selbst auch mit der Auferstehung Jesu Christi, der Apostel Paulus sagt, Gott hat uns mit Christus auferweckt. Gott hat uns mit Christus auferweckt. Das Elend der Heiligung bei manchen, vielleicht sogar bei vielen Christen, hat eine Wurzel darin, dass man völlig falsch die Tatsache versteht, dass wir mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden sind. Was heißt das denn, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden sein? Viele Christen meinen, das beinhalte so einen innerseelischen Vorgang. Wenn wir uns bekehren, dann tut sich irgendwie, genau kann man sich so richtig sagen, in unserem Herzen, inneren etwas. Eben, wir sind damit Christus gestorben und wir sind dabei, mit Christus auferstanden. Da muss die Paulus dazu nach. Mit Christus gestorben sein und mit Christus auferstanden sein, das ist ein innerseelischer Vorgang. Das ist nicht das Initialerlebnis bei der Bekehrung, das ist auch nicht das Spezialerlebnis bei einer sogenannten Geistestaufe. Das ist auch nicht das Ergebnis von irgendwelchen Exerzitien, die wir uns in einer selbstgebastelten Heiligung auferleben. Mit Christus gestorben und auferstanden sein, Paulus sagt, das ist vor 1900 Jahren passiert. Jesus sterben und auferstehen war nach Gottes Ordnung und Willen und Beschluss ein Sterben und ein Auferstehen in Vollmacht für alle. Wenn ein Klassensprecher sich für seine Klasse entschuldigt, dann hat sich jeder in der Klasse entschuldigt. Und wenn ein Präsident eines Landes Kriegszustand beendet und Kriegszustand, dann ist jeder Bürger seines Landes in diesen Kriegszustand grundsätzlich hineingenommen. Das heißt, Jesus sterbt. Es ist nicht nur das Todesurteil Gottes, das einmal ausgesprochen worden ist über mich, sondern Jesus sterben ist auch der Vollzug dieses Todesurteils über mich. Und Jesu Auferstehung ist das Schaffen der neuen Lebensbasis in Jesus Christus für uns aus. Liebe Brüder und Schwestern, ich entscheide, dass ich glaube, dass ich nicht netter Gedanke, wie man etwa Kreuz und Auferstehung Jesu auch sehen könnte. So Apostel Paulus sagt, so sieht es Gott, dass ich die Rettung Gottes ein für alle Mal und nicht nur interessant in Gottes Sache in die Irrung stellen. Was geschieht aber dann in Bekehrung, was geschieht in Wiedergeburt in einem Menschen? Wir haben gesehen, unsere Bekehrung, es ist die Setzung des neuen Lebens, die wir da schaffen. Unsere Lebensübergabe an Herrn Jesus Christus setzt sich diese Wirklichkeit. In unserer Bekehrung akzeptieren wir die Wirklichkeit, die Gott in Jesus Christus gesetzt hat. Das heißt, wir glauben nicht mehr, dass in uns, jetzt komme ich auf das zurück, was Bruder Wehr vorhin so deutlich gesagt hat, dass in uns irgendetwas ist, was Gott gefallen könnte, nachdem er doch am Kreuz unser Leben radikal durchgeführt. Wir glauben nicht mehr länger, dass wir irgendetwas beitragen könnten oder müssten zu dieser neuen Lebensgrundlage, nachdem er sie doch in Jesus Christus ein für alle Mal geschaffen hat. Und darum hängen wir uns in unserer Bekehrung und unserer Wiedergeburt mit allen Fasern unseres Herzens und Lebens an den Herrn Jesus Christus und an ihn ganz allein, weil wir wissen, dass wir ohne ihn nicht ein Weg nicht von all dem haben, von dem wir jetzt eben geredet haben. Und in ihm allein, aber auch dann die ganze Wirklichkeit haben. Das alles ist kein Mensch von sich aus. Und darum tut das auch kein Mensch von sich aus. Das ist der Irrtum, den wir manchmal unterliegen, wenn wir in gutem Meinen einem anderen Menschen, den Herrn Jesus, das Evangelium bezeugen. Und ihn veranlassen wollen, dass er das auch akzeptiert. Das gibt manchmal richtige Schockerlebnisse, gerade bei jungen, gläubigen Menschen, wenn sie den Weg zu Jesus gefunden haben, in der großen Freude darüber, nun das auch anderen sagen müssen. Als Neubekehrte gehen sie dann auf einen Geschäftskollegen oder einen Schulkameraden zu, einen Nachbarn zu und bezeugen ihm das und sagen ihm, wie man ein Kind Gottes wird und wie man Vergebung durch Sünde bekommt. Und manchmal ist der Elan des Neubekehrten so groß, dass der andere dann wirklich echt aufhorchen und sich offen zeigt. Zwei Tage später kommt die kalte Dusche, da hat der andere sich besonnen und sagt bei dem Gesprächspartner, du hör mal, das mit deinem Jesus zu hören, das ist ja für dich, aber nicht für mich, nicht für Personen, nicht für den von dir. Und dann ist man total schockiert und sagt, Mensch, habe ich das falsch gemacht? Habe ich das nicht klar genug gesagt? Habe ich das nicht richtig gesprochen? Was war denn der Fehler bei mir? Da sieht man nicht die Tiefe der Selbstkreuzung, in der Mensch von Natur aus Kindheit, aus der wir ihn mit keinem Mittel herausholen. Es geht eben nicht darum, den anderen moralische Defekte aufzuweisen, das kann nur Therapeut haben. Es geht nicht dem anderen zu zeigen, da und da hat die dunklen Flecken und die dunklen Wege fahren. Aber klar zu machen, wie Luther gesagt hat, dass ich ein verlorener und verdammter Mensch bin. Dass ich nicht deswegen ein Sünder bin, weil ich einmal gelogen und einmal gestohlen habe, sondern dass darum, weil ich Gott davongelaufen bin und als ein verlorener Sohn in der Welt herumlaufe, Gott meine ganze Lebensbasis durchgestrichen hat und ihm gar nichts davon gefällt. Nicht nur das Böse nicht, sondern auch das Gute nicht. Wenn ich das für mich, das hat keinem Menschen klar. Das ist ein viel grundsätzlicher Recht. Hoffentlich, die Erkenntnis, gerade diese Erkenntnis der Verlorenheit und der Schuld vor Gott, bei einer Bekehrung in dieser Weise gar nicht mehr. Wir haben heute das Phänomen unwahrscheinlich oberflächlicher Bekehrung. Ist zu einem guten Teil auf unser, auf der Verkündigerkonto. Wir müssen uns das in die Zähne sagen. Aber wenn es einer aufrichtig meint, dann gräbt Gott tiefer, dann stößt er hier nach und holt das ein, im Nachhinein in ein Zweifel, ein Stückchen durch. Gott nimmt also unser Wort, unser Zeugnis dem anderen gegenüber. Aber er macht uns dabei völlig abhängig vom Wirken seines Geistes. das wirft uns ganz aufs Feld. Es ist sehr töricht, wenn wir manchmal sagen, bei dem oder jenem kann ich bloß noch beten. Ich bitte Sie, was wollen Sie denn sonst tun? Dass Sie den solchen Macht doch wohl nicht aus dem Tode ins Leben rufen, kann doch nur der ein, der lebendige Gott mit seinen Heiligen sein. Und was wir tun können, im Treiben tun können, ist doch wohl, dass wir mit unseren kleinen, schwachen Kinderhänden die schlüsselführende Hand dieses großen Herrn umklammern und bitten, lieber Herr, holst du ihn aus dem Todesfeld, herüber von der falschen Lebensgrundlage auf deine Lebensgrundlage. Durchbrich diese tödliche Selbstsicherheit, diese tödliche Selbstäußerung und mach du ihn lebendig. Denn hier, wahrhaftig, da geht es auf allein Jesus. Kann ein Leben neu machen. Noch eine Frage, ist das denn Ihre Heilsgesundheit? Es gibt Christen, gläubige Christen, die haben Probleme mit der Heilsgesundheit. Da würde ich sagen, was ganz deutlich, die haben keine Heilsgesundheit. Die sind nicht ihre Heilsgesundheit. Die neue Lebenswirklichkeit des wiedergeborenen Menschen, das möchte ich nur mit aller Deutlichkeit sagen. Die neue Lebenswirklichkeit des wiedergeborenen Menschen besteht nicht in Empfindungen und Zuständen. Der Satz, wie fühlen Sie sich heute, der heute ganz entscheidend wichtig ist, Land auf der Macht, wie fühlen Sie sich heute, dieser Satz, wie wir Brüder und Schwestern, sind in der Bibel absolut keine Rolle. Kinder Gottes, die ein wenig in der Bibel daheim sind, sollten diese ganz ungefühllich mitmachen. Und es ist schade, wenn unsere Gottesdienste herunterdegenerieren zu Wohlfühlveranstaltungen, wo es dem gegenwärtigen Herrn darum geht, Menschen vom Tod zum Leben zu bringen. Das heißt nicht, dass wir sich doch wohlfühlen sollten. Aber die entscheidende Frage ist doch nicht, wie fühlen sie sich heute? Sondern kommt der Herr zum Zug in unseren Gottesdienst. Das ist auch in der Frage der Heilung. Die neue Lebenswirklichkeit ist wiedergeboren. Es steht nicht in Empfindungen und Zuständen, sondern in einer neuen Lebensbindung an eine Person, nämlich an Jesus Christus und an ihn allein. Jesus hat sich nur hundertprozentig meine Schuld bezahlt, sondern er hat sich auch hundertprozentig, sagt Paulus, angenehm gemacht vor Gott. 100%. Diese neue Schöpfung, in dieses 100% ist der Grund unserer Heilsgewissheit. Wir sind halt nicht durch die Geschichte, durch die Konzentrierung und die Geschichte. Auch mit 90 zu 10, auch mit 99 zu 1. Wenn Sie gestatten, dass Sie 1% Eigenleistung haben, dann ist hier an dieser Stelle der Bruch durch Ihre Heilsgewissheit vorprogrammiert. An dieser Stelle durch Ihre Heilsgewissheit in die Sie sich auch verlassen. Heilsgewissheit gibt es nur, weil einer hundertprozentig alles übernommen hat. Hundertprozentig für alles garantiert. Diese neue Lebensbeziehung, diese neue Personenbindung zu Jesus, nennt die Bibel in Christus sein. In Christus sein. Ein Spezialausdruck gerade bei Paulus. Das ist die neue Welt. Und noch eine Frage. Was wirft das alles für die praktische Lebensgestaltung von den Christen an? Sehr viele Christen haben keine Probleme zu glauben, dass Jesus ihnen alle Sünden vergeben hat. Und sie haben auch verhältnismäßig wenig Probleme zu glauben, dass er sie aus Gnaden auch mal in den Himmel bringt. Aber was passiert zwischen Bekehrung und Himmel? Das ist die Frage. Da liegen die Probleme. Worum geht es denn jetzt also in diesem Leben mit Jesus Christus? Es geht darum, dass wir auf dieser neuen Lebensgrundlage, die uns Gott in Jesus Christus geschaffen und geschenkt hat, darauf leben lernen. Wenn wir auf der alten Lebensgrundlage zu leben, brauchten wir nichts zu lernen. Das haben wir von Kindesbeinen an praktiziert, da sind wir von Kindesbeinen an hineingewachsen. Und wir brauchten fortwährend nur um uns herumzuschauen, da sahen wir lauter Leute, die diese alte Lebensweise auf der alten Lebensbasis praktiziert haben. Alle Kollegen, alle Nachbarn, alle Mitarbeiter eines Betriebs, alle Mitschüler, alle sind auf dieser neuen alten Lebensbasis angewiesen gewesen. Aber jetzt auf einmal sieht es total anders aus. Wir befinden uns in einer völlig neuen Lebenssituation. Da gucken wir um uns und sehen keine mehr. Und wir Vorbild sein können. Wir befinden uns auf einmal in einer totalen Diaspora-Situation. Und wo dann mal ein Gläubiger auftaucht, irgendwo in einem Betrieb oder in der Nachbarschaft oder in einer Schulklasse, da ist das schon ein ganz besonderes, wunderbares Ereignis. So sind wir. Der da Jesus hat mal ganz gut schon gesagt, wenige sind, die auf diesem schmalen Weg gehen. Auch in unserem richtigen Abendland. Vor vielen Jahren schon hat ein prominenter deutscher Bischof gesagt, 80% der getauften Evangelischen in der Bundesrepublik sind Atheisten und von den letzten 20% müssen wir auch nochmal 4/5 abweichen, dann kommen wir der Sache näher. So sieht es doch aus. Da können wir nicht um uns gucken und sehen da lauter Menschen, die auch auf dieser neuen Lebensbasis leben. Und wir finden uns in einer Diaspora-Situation vor. Und da sind wir nun in einen Lernprozess hineingestellt. Zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus aus zu leben. Manche meinen allerdings, da gibt es so was wie einen geistigen Dreh, den man nur raushaben müsste und dann klappt die Geschichte. Vielleicht muss mir da jemand die Hand auflegen und dann falle ich über Nacht gewissermaßen ein paar Stufen hoch und finde mich auf einer völlig neuen Etage wieder. Und dann sieht das ganz anders, als wenn ich das lerne oder zumindest ein guter Teil dieser Lernpraxis bereits hinter mir. Die Apostel haben ihre Gemeinden es anders gelehrt. Sie haben ihnen Mut gemacht, jeden Tag ganz dicht und klar bitte mit Jesus zu gehen, zu lernen von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus auszuleben.
Glauben, dass Jesus ihnen alle Sünden vergeben hat. Und sie haben auch verhältnismäßig wenig Probleme zu glauben, dass er sie aus Gnaden auch mal in den Himmel bringt. Aber was passiert zwischen Bekehrung und Himmel? Das ist die Frage. Da liegen die Probleme. Worum geht es denn jetzt also in diesem Leben mit Jesus Christus? Es geht darum, dass wir auf dieser neuen Lebensgrundlage, die uns Gott in Jesus Christus geschaffen und geschenkt hat, wir darauf leben lernen. Wenn wir auf der alten Lebensgrundlage zu leben, brauchten wir nichts zu lernen. Das haben wir von Kindesbeinen an praktiziert. Da sind wir von Kindesbeinen an hineingewachsen. Und wir brauchten fortwährend nur um uns herumzuschauen. Da sahen wir lauter Leute, die diese alte Lebensweise auf der alten Lebensbasis praktiziert haben. Alle Kollegen, alle Nachbarn, alle Mitarbeiter eines Betriebs, alle Mitschüler. Alle sind auf dieser neuen, alten Lebensbasis angewiesen gewesen. Aber jetzt auf einmal sieht es total anders aus. Wir befinden uns in einer völlig neuen Lebenssituation. Und da gucken wir um uns und sehen keine mehr, die uns hier Vorbild sein könnten. Wir befinden uns auf einmal in einer totalen Diaspora-Situation. Und wo dann mal ein Gläubiger auftaucht, irgendwo in einem Betrieb oder in der Nachbarschaft oder in einer Schulklasse, da ist das schon ein ganz besonderes, wunderbares Ereignis. So sind sie gesehen. Der Jesus hat mal ganz nüchtern gesagt, wenige sind, die auf diesem schmalen Weg gehen. Auch in unserem christlichen Abendland. Vor vielen Jahren schon hat ein prominenter deutscher Bischof gesagt, 80% der getauften Evangelischen in der Bundesrepublik sind Atheisten und von den letzten 20% müssen wir auch nochmal 4/5 abstreichen, dann kommen wir der Sache näher. So sieht es doch aus. Da können wir nicht um uns gucken und sehen da lauter Menschen, die auch auf dieser neuen Lebensbasis leben. Und wir finden uns
in einer Diaspora-Situation vor. Und da sind wir nun in einen Lernprozess hineingestellt. Zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus aus zu leben. Manche meinen allerdings, da gibt es so was wie einen geistigen Dreh, den man nur raushaben müsste und dann klappt die Geschichte. Vielleicht muss mir da jemand die Hand auflegen und dann falle ich über Nacht gewissermaßen ein paar Stufen hoch und finde mich auf einer völlig neuen Etage wieder. Und dann sieht das ganz anders aus, habe ich das Lernen oder zumindest einen guten Teil dieser Lernpraxis bereits hinter mir. Die Apostel haben ihre Gemeinden es anders gelehrt. Sie haben ihnen Mut gemacht, jeden Tag ganz dicht und klar Schritte mit Jesus zu gehen, zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus auszuleben. Es ist schade, wenn sich Christen nicht trauen, von dieser neuen Lebensgrundlage auszuleben. Und dann gucken sie doch wieder um sich herum und schauen, wie sie vielen machen und rutschen wieder auf die alte Basis in ihrem praktischen Handeln wenigstens zurück. Sie schauen um sich und sehen, dass 1 Million Paare in der Bundesrepublik unverheiratet zusammenleben und dann tun sie es halt auch wie alle und wundern sich, dass kein Mensch sie nach Jesus fragt und nach dem neuen Leben fragt, weil sie doch das Alte praktizieren. Wie sollte da auch anders den Gedanken kommen, sie nach Jesus zu fragen? Es ist schade, dass wir uns manchmal nicht trauen, von der neuen Lebensgrundlage aus wirklich zu leben. Letzte Woche sagte uns eine junge Frau, ihr wartet ihr drittes Kind, ging zur Ärztin, die sich untersuchen. Erste Frage der Ärztin, wollen Sie eigentlich dieses dritte Kind? Ja, natürlich, sagt die Frau.
Ja, es ist aber doch das dritte.
Ja, und? Ja, naja. Also dann wollen wir mal zunächst den Fruchtwassertest machen, nicht wahr? Und nein, sagt die junge Frau, wir wollen den Fruchtwassertest nicht machen. Ja, Sie sind doch über 30. Da könnte das Kind ja behindert sein. Ja, sicher, sagt die Frau. Mein Mann und ich werden auch ein behindertes Kind aus Gottes Hand nehmen. Die Ärztin meinte, die Sonne höre auf zu sein, aber sie ging weiter. Vielleicht hat sie da zum ersten Mal begriffen. Da steht also eine junge, grad gebaute Frau, sie denn noch Vollakademikerin, vor ihr.
Und die rechnet im Jahr 1988 mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Ja, gibt's denn sowas? Das war ein gewaltigeres Zeugnis als ein ganzes Paketpaket.
Warum riskieren wir es? Warum wagen wir es, so wenig von der neuen Lebensbasis auszulegen? Montagnachmittag habe ich einer unserer alten Diakonissen im Feierabendhaus unseres Mutterhauses das Abendmahl gebracht, 82 Jahre alt, hat ein Herzinfarkt hinter sich, dauernd bettlägerig. Aber von ihrem Krankenbett aus geht ein ganz großer Friede auf all die aus, die sie besuchen. Nachdem ich ihr das Abendmahl gereicht hatte und ihr die Hand gab zum Abschied, da sagte sie, wissen Sie, ich habe gar nicht gewusst, dass man das Getragen und Gehalten und Geborgensein so real erleben kann, wie ich es zurzeit erlebe. Verstehen Sie, das sind gar keine spektakulären Dinge, sondern leben einfach Menschen täglich bewusst und konkret von der neuen Lebensgrundlage aus, die sie in Jesus Christus von Gott bekommen haben. Das ist das alltägliche Leben mit dem Herrn. Wenn Sie diese neue Lebensgrundlage noch nicht haben, Jesus Christus hat sie auch für Sie erworben. Das ist die Setzung Gottes, die Gott ein für allemal geschaffen hat. Und wenn Sie das gerne haben möchten, dann hängen Sie sich heute an irgendeinen Menschen, von dem Sie den Eindruck haben, der hat das, was mir fehlt. Und wenn Sie dieses diese neue Lebensbasis, diese neue Lebensgrundlage schon haben, liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie schon ein Eigentum Jesu sind, dann sagen Sie es doch in einem stillen Augenblick heute irgendwo Ihrem Herrn: Lieber Herr, vergib mir, wo ich dich und damit diese neue Lebensgrundlage verraten und irgendwo verleugnet habe. Herr, hilf mir, konkreter als bisher mit dir zu leben und hilf mir, an irgendeiner konkreten Stelle, auf die du heute deine Hand legst, konkret zu werden mit dir. Es ist realistisch, von den Realitäten auszugehen, die Gott gesetzt hat. Alles andere ist Schwärmerei. Es ist realistisch, von den Realitäten auszugehen, die Gott gesetzt hat. Das ist das einzig wahrhaft Neue, was es in dieser Welt gibt. Darum hat Paulus gesagt: Ist jemand in Christus, dann ist doch ein neues Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein neues ist geworden.